unser nächster Vortrag mit dem Clemens Krause vom Computermuseum der Uni Stuttgart. Und er zeigt uns mal, was man alles mit einem Z80-System, das man aus einer Schrottkiste geborgen hat, wie man rauskriegt, was das eigentlich genau war. Clemens, du bist dran. Viel Spaß.
Ja, okay. Ich zeige jetzt hier, oder auf dem Tisch ist erstmal mein Equipment zu sehen. Rechts ein Netzteil. Ordentliche Computer brauchen ja nicht bloß eine Betriebsspannung, sondern die brauchen mehrere Betriebsspannungen. Ein klassisches Hameck-Oszilloskop. Das sind meine Lieblingsoszilloskope, die ich habe. Und weil ich ein paar Zusatzschaltungen brauche, habe ich einen Heathkit Experimenter. Das ist so ein kleines Logiklabor. Und in der Hoffnung, dass man das Ding nachher zum Laufen bringt, als Ausgabegerät ein ADM3A. Das Prunkstück, um das es jetzt hier geht, das liegt auf dem Tisch. Das ist eine Bio-Rap-Platine mit einem sehr hübschen Z80-System drauf, einem 2708 EEPROM, zwei 2112 REMS und einer historischen USART, einer MM5303. Da hätte ich jetzt gerne ein Bild von dem System gezeigt. Jetzt sieht man das? Sieht man nicht. Moment. Ich versuche gerade das Bild da einzublenden. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht. Hört mich niemand?
Doch, aber dein Bild ist noch nicht eingeblendet.
Ups, was muss ich da tun?
Ich glaube, du musst nochmal die Bildschirmfreigabe aktivieren.
Bildschirm, ja, da steht ein Fehler, die Berechtigung zur Bildschirmfreigabe wurde nicht erteilt.
Ah, warte, dann schauen wir mal kurz.
Jetzt ist der Button weg.
So, jetzt probieren wir nochmal.
Fehler, die Berechtigung für Bildschirmfreigabe wurde nicht erteilt.
Dann musst du ohne weitermachen.
Geht das denn gar nicht?
Ja, wenn dein Browser jetzt gerade ein bisschen spinnt, dann tut es mir leid.
Oh oh. Okay. Moment, jetzt muss ich aber. Ist der Konferenz, wartet auf eine Teilnahme? Soll ich so ein blödes Fenster, was ich eigentlich gerne weghaben wollte. Element untersuchen. Ja, jetzt ist es weg. Na gut. Okay, also kann man das leider nicht zeigen. Was ich jetzt zeigen werde, man weiß ja nicht, was mit dieser Platine los ist, ob die Platine Fehler hat oder ob der Prozessor kaputt ist. Das heißt, ich nehme jetzt einen geprüften Referenzprozessor. Da gibt es den Mikroprozessor, den haben wir da rumliegen. Und ich werde dann diesen Prozessor rausnehmen, den Originalprozessor. Der ist ja viel zu hübsch, um ihn kaputt zu machen. Man weiß ja nicht, was da los ist. Nehme den raus. Und was ich auch tue, weil ich ja nicht weiß, was in dem EEPROM drin ist, was dieses Programm macht. Also ich habe es mir natürlich schon angeguckt und habe so ungefähr eine dunkle Ahnung. Aber man weiß ja nicht, ob an der Hardware irgendetwas kaputt ist. Das heißt, ich nehme jetzt das EEPROM raus und tue da ein eigenes EEPROM rein, das ich gebrannt habe, mit einer sogenannten Scope Loop. Das ist ein Verfahren, das man früher, als es eben noch keine Logikanalysatoren gegeben hat, angewandt hat. Das heißt, man hat ein kurzes Programm in den Speicher gebracht, der jetzt hier drinne, von dem man eben genau weiß, dass einfach genug ist, dass man es in einer Schleife laufen lassen kann. Und dann muss ich als nächstes den Prozessor aus dem Mikroprozessor rausnehmen, den Z80. Moment, das ist ja alles etwas eng. Sieht man den? Jetzt nehme ich den. Das hat den Vorteil, ich habe den ja vorher ausprobiert. Ich will ja hier nicht den Mikroprozessor vorführen, sondern unser Z80-System. Und kann jetzt einen als funktionierend bekannten Prozessor in das System einsetzen. Wenn der dabei kaputt geht, weil ich irgendwas Falsches mache, dann ist das nicht weiter schlimm. Und jetzt kann ich mal versuchen einzuschalten. Da muss ich die Kamera etwas umpositionieren. Jetzt knautscht das ein bisschen, weil ich auf ein anderes Stativ gebe. So, jetzt versuche ich das mal halbwegs ruhig zu halten. Um an dem Prozessor besser messen zu können, gibt es so eine hübschen IC-Clips. Die kann ich auf den Prozessor aufsetzen und dann kann ich also mit meinen Testclips wesentlich einfacher und stabiler an die Pins des Prozessors ran. Gleich fällt die Kamera vom Tisch. So, und an diesem Clips, da habe ich hier eine kleine Logikschaltung aufgebaut. Die kann ich, habe ich die ausgedruckt? Ne, die habe ich natürlich nicht ausgedruckt, kann ich jetzt leider nicht zeigen. Das Problem vom Z80 ist ja, dass der auch, wenn er steht, an seinen Adresspins permanent einen Speicherrefresh produziert, der beim Oszilloskopieren sehr stört und den man versuchen muss zu eliminieren. Und mein Scope-Loop-Programm, was ich jetzt laufen lassen will, probiere ich mal, ob ich das so darstellen kann. Kann man das halbwegs lesen? Das ist also ein sehr primitives Programm. Ich weiß, dass der Speicherbereich, der EEPROM-Bereich, von 0 bis 3FF geht. Das ist ein 1K EEPROM. Und dass die 256 Byte RAM gehen bei 800 los. Um die Sache übersichtlich zu machen und aber um auch aussagefähige Messungen zu machen, habe ich im Prinzip den gesamten Speicher, das ganze EEPROM mit Nullen gefüllt, ab Adresse 0 bis 3FF, habe relativ am Anfang an der zweiten Stelle, da kann sich irgendwas beruhigen, war da der Hintergedanke, ein Befehl lade den Hexadezimalwert AA in den Akkumulator. Ich gehe davon aus, dass hier alle, die zuhören, wissen, was Hexadezimaldarstellung ist und was die Besonderheit des Wertes AA ist. Das sind eben immer abwechselnd ein Bit gesetzt und ein Bit nicht gesetzt. Das tue ich in die Speicheradresse 800, da ist die niedrigste Adresse meines RAMs und lese das dann wieder aus. Danach lade ich 55 in den Akkumulator. 55 ist wieder genau das Gegenteil von AA. Das heißt also, da wo bei AA eine 0 ist, ist bei 55 eine 1. Und ich habe dann also immer abwechselnd einen Bitwechsel. Und damit die Sache nicht zu langweilig wird, speichere ich das Ganze an die Adresse 877 und lese das wieder aus. Das ist so einfach, dieses Programm, dass ich das im Prinzip auf dem Oszilloskop mir anschauen können müsste. Dann kommt der Rest des Speichers lauter Nullen, also Nops, und am Ende des Speichers bei Adresse, also nicht ganz am Ende des Speichers, das erkläre ich auch nachher, warum das so ist, bei 220, da wird also das höchstwertige Adressbit, das Adressbit 9, wird kurz auf 1 gesetzt. Das brauche ich, um darauf mit dem Oszilloskop triggern zu können. Und dann kommt ein Sprung zurück an die Adresse 00. Das ist die sogenannte Scope Loop, die interessant genug ist, dass ich tatsächlich mit dem Oszilloskop messen kann, was in dem System passiert. Hinter dem Sprung, da kommt ein Haltbefehl, 76. Es kann ja passieren, ich habe einen defekten, also irgendeinen beliebigen Prozessor, wo irgendetwas schief geht und dann läuft sozusagen das Programm in den Wald. Das macht irgendwas, aber es tut nicht das, was es tun soll, verschwindet irgendwo und ich weiß nicht, was da passiert. Um zu verhindern, wenn jetzt zum Beispiel der Sprungbefehl nicht richtig ausgeführt wird, dass das Programm im Wald verschwindet, kommt dann der Haltbefehl und ich kann mir überlegen, warum das nicht funktioniert hat. Dann richte ich jetzt mal die Kamera auf mein Oszilloskop. Das wird jetzt im Prinzip der Hauptpunkt sein, den ich zeigen werde. Und eine wichtige Eigenschaft dieser Hameck-Oszilloskope ist, dass sie einen externen Triggereingang haben. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einer Scope Loop irgendetwas messen will, dass ich einen Kanal mehr habe, auf dem nichts Interessantes passiert, der mir bloß eine Zeitmarke vorgibt. Und dann habe ich eben meine beiden anderen Kanäle, mit denen ich das, was mich interessiert, messen kann. Also, und was mich jetzt zunächst interessiert, ist, ob der Prozessor überhaupt durch diese Schleife durchläuft. Das heißt, ob der das Programm ausführt, da weiß ich noch gar nicht, ob er das richtig gemacht hat, aber ob er bis an die Adresse 220 kommt und dann den Sprung macht. Das müsste ich im Oszilloskop sehen können und müsste darauf triggern können und müsste dann gucken, schauen zum Beispiel, was er hier weiter vorne macht bei diesen Befehlen. So, dann schalte ich mal das Netzgerät ein. Also der Z80 selber, der braucht natürlich nur eine Betriebsspannung, aber das alte EEPROM und diese serielle Schnittstelle, dieses MM5303, die brauchen drei Betriebsspannungen. Und ich triggere jetzt mal, nein, ich triggere noch gar nicht, sondern ich gehe auf den Kanal 1. Moment, und schalte ein. Nichts passiert. Genau. So stellt man sich vor, wenn das Teil kaputt ist. Und jetzt muss man also rauskriegen, warum da nichts passiert. Ich kann jetzt nochmal versuchen, einen Reset manuell zu machen. Da passiert gar nichts. Habe ich irgendwas vergessen? Gut, dann gehe ich mit dem Kanal 1 des Oszilloskops mal. Moment, Knautsch. Gehe ich da mal an irgendeine Adresse. Ah ja, prima. Ah, ja, ich habe vergessen, meinen Experimenter einzuschalten. Da kann es natürlich nicht tun. Ja. Sehe ich irgendwas? Ich sehe nichts. Ich mache nochmal einen Reset. Moment, doch irgendwas tut. Jetzt muss ich das interpretieren, was da jetzt passiert. Genau, das ist der Refresh, mit dem ich eigentlich nichts anfange. Der tut eigentlich immer, ich kann versuchen mit dem zweiten Kanal, wo ist der geblieben? Gehe ich jetzt mal an den Halteingang des Prozessors. Der hat ja einen Ausgang, wo er zeigt, dass ob er läuft oder ob er hält. Und siehe da, der Haltausgang ist 0. Das heißt, der Prozessor steht aus irgendwelchen Gründen. Wenn der Z80 steht, dann macht er aber trotzdem seinen Refresh, damit die dynamischen Speicher nicht ihren Inhalt verlieren. Ich gucke jetzt mal nach. Der Takt, das ist der Prozessortakt. Der ist da, also theoretisch könnte der Prozessor tun, aber jetzt mache ich nochmal einen Reset. Nee, Moment, da gehe ich an den Halteingang wieder. Mache wieder einen Reset. Aber man sieht, der Halteingang geht kurz auf 1. Also der untere Kanal, der geht kurz auf 1 und dann bleibt der Prozessor stehen. Und jetzt habe ich deswegen meine Schaltung auf dem Experimentierbrett. Ist eine kleine Logikschaltung, die Signale des Z80-Bus auswertet, sodass ich nur gültige Adressen in zwei Latches habe, die hier flankengesteuert sind, in denen dann tatsächlich die Speicheradresse dargestellt wird, ohne das, was ich jetzt hier habe, dieses Störgeräusch des Refreshs. Da gehe ich jetzt also mit dem Kanal 1 mal an den Ausgang meiner Schaltung. Die ist jetzt high. Stimmt das so? Moment, jetzt muss ich mal testen. Jo. Das heißt, das, was ich da oben sehe, das ist bloß irgendein Störgeräusch. So ein digitaler Prozessor ist nämlich alles andere als digital. Auf den Daten- und Adressbus geht es extrem analog zu. Und das kann ich jetzt zeigen. Wenn ich jetzt also den Fall habe, dass so ein Prozessor nach kurzem Loslaufen, ich mache das hier nochmal, einen manuellen Reset wieder anhält, dann habe ich die Möglichkeit, einen Dauerreset zu geben oder einen wiederholten Reset. Dazu klemme ich den Reset-Kondensator hier ab und gebe aus meinem Experimenter, der hat hier einen Taktausgang 50 Hertz, das ist die Netzfrequenz, und werde jetzt an dem Prozessor permanent einen Reset in 20 Millisekunden Takt reinwirken. Und werde dann mal gucken, ob er was tut, ob er nach einer Weile stehen bleibt oder was da so passiert. Moment, ich muss hier noch klemmen. So, jetzt passiert was. Ich habe unten immer noch das... Moment, falsch, da muss ich hier anders triggern. Muss ich hier Trigger negativ, Trigger positiv. So, das muss ich erstmal interpretieren, was hier passiert. Das heißt, der Prozessor, der läuft jetzt, und zwar, weil er mit 50 Hertz getriggert wird, läuft er eben alle 20 Millisekunden einmal ab. Das kann ich hier mit dem Oszilloskop, mit den Marken, und das ist der Vorteil. Ups, wo sind sie jetzt? Hier geblieben. Kann ich jetzt hier also vermessen. Moment, der läuft hier los, da müsste der Reset kommen und dann gehe ich auf die zweite Marke. Genau, das sind 20 Millisekunden, das heißt, es mit der Netzfrequenz wird er rückgesetzt und der läuft dann hier ein Stück. Und jetzt muss ich also ausprobieren, was da genau passiert, und ich gucke mir mal an die Adresse A9. Das ist die obere, und jetzt gucke ich mir mal noch andere Adressen an, dass das mit dem Haltbefehl 8. Das kann ich zum Beispiel hier an die noch eine Adresse gehen. Huch, Moment, das sieht jetzt komisch aus, nicht so wie ich es mir gedacht habe. Trigger 1 AC. Nur weiter gucken. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Ich schalte jetzt mal die Triggerung um Also geh mit der obersten Adressleitung, mit der... gut, jetzt habe ich mich selbst überlistet, Trick 17. Ich hatte, war nicht an der A9, sondern ich war an der A10. Jetzt gucken wir das nochmal an. Ah ja, jetzt sieht es eigentlich so aus, wie es gestern auch schon ausgesehen hat. So sieht's. Also, das ist jetzt die Scope Loop offensichtlich. Und zwar beginnt die Scope Loop, wenn die höchstwertige Adressleitung, die A9, wieder auf 0 geht. Also ich fange ja bei 0 an und laufe dann los und irgendwann geht die höchstwertige Adressleitung, die A9, auf 1 und das ist das, was ich da oben sehe. Und jetzt gucke ich mir eine andere Adressleitung an, nämlich die A8 beispielsweise. Moment. Muss ich gucken, wo der ist eingesteckt. Und jetzt ist mir der zweite Kanal abhanden gekommen. So. Also ich stelle so ein Oszilloskop, ich benutze 10:1 Tastköpfe, üblicherweise auf 200 Millivolt. Das heißt, ich habe jetzt zwei, also beim 10:1 Tastkopf habe ich jetzt hier 2 Volt pro Zentimeter und ich kann jetzt sehen, dass hier sich diese Adressleitung da unten bewegt und taste jetzt mich langsam runter an den Adressleitungen. Ach, ja, der triggert natürlich gar nicht. Moment, das will ich noch einen Moment, mir fehlt ein Tastkopf. Wo ist der geblieben? Habe ich den weggelegt? Trigger Source extern. So, jetzt muss ich mir nochmal den Überblick verschaffen. Orange sollte eigentlich auf die höchstwertige Adressleitung triggern. Und warum kommt die nicht? Der ist wieder weg. So. Trigger Source. Kriege ich das wieder hin? Sieht aber nicht so aus, wie es haben will. Muss ich nochmal ansetzen. Jetzt triggere ich, schalte ich wieder die Triggerung um auf den Kanal 1 und habe da oben meine meine kurze Zeit, wo dieses Signal auf 1 ist und kann jetzt, Moment, mit welchem Tastkopf unten gucken, wann der Prozessor stehen bleibt, mal wieder. Irgendwie bin ich jetzt etwas aus dem Rhythmus gekommen. So, wann bleibt er stehen? Ah ja. So, und jetzt kann ich mal untersuchen, was auf dem Datenbus los ist. Aber der Moment, da muss ich jetzt aber oben wieder auf 1 triggern. Okay, auf 2. Und jetzt gucke ich mit dem Kanal 1 mir mal den Datenbus an. Schalte jetzt auf Triggerung 1 um. Ach, wieder so aus extern. Okay, dann sehe ich jetzt hier irgendwas auf dem Datenbus, die Überschwinger da unten, die kommen, die man hier sieht, das sind meine fehlenden Masseleitungen. Wenn ich da die Masseleitung dranhänge vom Tastkopf, dafür ist jetzt der Tastkopf weggegangen, dann habe ich diese Überschwinger weg und ich taste mir jetzt mal den Datenbus entlang. Sehe da irgendwelche Zappler, das sind immer die Werte, wenn der Bus im Freestyle-Mode ist, dann kriecht er langsam auf irgendein Potenzial hoch. Ich bin jetzt beim D0, bin beim D1, bin beim D2, bin beim D3, bin beim D4, bin beim D5, das sieht alles egal, immer gleich aus, weil der größte Teil des Speicherinhalts 0 ist. Der läuft ja über 512 Knobs im Wesentlichen drüber. Jetzt kommen wir zu D6 und dann kommen wir zu D7. Ah. Und D7 ist tot. D2 sieht so aus und D7 ist tot. Da passiert überhaupt nichts. Über diese ganze unterbrochene Scope Loop. Bei den anderen Kanälen, da passiert irgendwas. Zwischendrin ist dann, sind dann diese Speicherzugriffsbefehle. Und natürlich habe ich den Fehler selber eingebaut. Ich habe nämlich ein böses Kabel auf die Datenleitung D7 gelegt, was da einen Kurzschluss macht. Das kann passieren, beispielsweise, wenn ein IC-Ausgang durchlegiert ist oder wenn es eine schlechte Lötstelle gibt oder sowas. Da kann es solche Kurzschlüsse geben. Und jetzt ziehe ich diesen Kurzschluss raus und gucke wieder die D7-Leitung an. Und jetzt hat die ebenfalls diesen vernünftigen Wert. Also die Nullen, die ich da die ganze Zeit sehe. Und jetzt kann ich probieren, nachdem ich, und zwar ist der Witz, deswegen habe ich das, hab ich das in der Scope Loop so gemacht. C3, da ist das Bit 7 auf 1 gesetzt. Wenn ich das jetzt auf 0, also hardwaremäßig auf 0 setze, dann wird aus diesem C3-Befehl ein 4-3-Befehl, der irgendetwas macht, aber keinen Sprung, denn alle Sprünge beim Z80 sind ja C-Befehle. Das heißt, dann läuft der Prozessor beim Kurzschluss auf diesem Datenbit auf den Haltbefehl und bleibt stehen. Und aus dem Grunde muss ich ihn jetzt also mit 50 Hertz immer wieder zurücksetzen. Nachdem ich jetzt also diesen einen Fehler beseitigt habe, kann ich versuchen, den Prozessor normal laufen zu lassen. Ja gut, der läuft jetzt auch so durch. Jetzt müsste ich hier einen Jumper setzen. Das kann ich aber auch machen. Das sieht man halt nicht. Da bräuchte man zwei Kameras, um das zu zeigen. Aber das ist auch uninteressant, wenn ich da unten an der Wirewrap-Geschichte rumfummle. So, und jetzt gucken wir das Ganze nochmal an. Ich schalte den Prozessor wieder aus. Muss ein bisschen warten, bis die Betriebsspannung der Netzteile sich beruhigt haben. Schalte den ein. Und jetzt läuft er durch. Im Gegensatz zu vorher. Ich habe also diesen Dauerreset, den ich vorher gebraucht habe, weil der Prozessor stehen geblieben ist, den kann ich jetzt wegnehmen. Und jetzt gucke ich mir die ganze Angelegenheit nochmal an. Zwar fange ich wieder an, zunächst um die Übersicht zu kriegen, fange ich an mit der Adressleitung A9. Das ist also die 200 macht beim in diese Scope Loop. Da stellt sich immer irgendwas. So, das ist jetzt also eine Schleife, in der der Prozessor frei läuft. Das ist die höchste Adressleitung. Also hier die 200, die läuft eben 32 Bytes, bleibt die auf 1. Und dann funktioniert jetzt offensichtlich der Sprung und der Prozessor springt dann wieder an den Anfang zurück. Und ich kann jetzt nach und nach die anderen Adressleitungen mir angucken. Moment, dann gehe ich mir mit dem zweiten Kanal, gehe ich die anderen Adressleitungen runter. Keine Unübersichtlichkeit, das müsste die orangene sein. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Schalte ich auf Chopper um. Also irgendwie ist der ganze Kanal hier tot. Mal gucken, ob der Prozessor überhaupt noch läuft, ob der nicht stehen geblieben ist aus irgendeinen bösen Gründen. Weil jetzt auch meine oberste Adressleitung weg ist. Vielleicht ist der Prozessor stehen geblieben, da kann ich lange messen. Ist mir irgendeine Signalleitung abgerutscht? Muss ich noch mal gucken, ob der Prozessor überhaupt läuft. Da gehe ich an das Haltsignal ran. Der steht, aus bösen Gründen. Jetzt muss ich aber mal... Läuft der wieder los, wenn ich ihn... Jetzt ist irgendwas Fundamentales schief gegangen. Hat er noch Clock? Clock ist da. Machen die Adressleitungen, die tun noch. Aber der steht. Probiere ich was. Also das war jetzt gerade nicht so vorgesehen, wie es jetzt läuft. Eigentlich hätte er nämlich jetzt weiterlaufen müssen. Ich sehe jetzt nicht... Halt. Verstehe ich jetzt hier irgendwie nicht. Muss ich mal gerade gucken, ob die ganzen Leitungen zu meiner Zusatzlogik noch angeschlossen sind. Wenn da eine abgerutscht ist, dann funktioniert natürlich die Zusatzlogik nicht mehr. Request, refresh. Gucke ich nach, ob die niedrigwertigen Adressleitungen, ob die sich bewegen. Also das sind die, die außerhalb meiner Logik sind. Die leben, also ist der Prozessor nicht komplett tot. Ich meine, sowas kann immer mal passieren, wenn man da einen kurzen macht oder sowas, dann kann das passieren, dass der Prozessor dabei stirbt oder sonst irgendein essentielles Bauteil. Das scheint aber jetzt hier nicht der Fall zu sein. Jetzt gucke ich nach, ob der Memory-Request Signale aussendet. Er macht keine Memory. Ja klar, weil er nicht läuft, macht er keine Memory-Request Signale und macht er Refreshs. Macht er auch nicht. Vielleicht habe ich mich mit meinen Kurzschlüssen so gequält, dass er tatsächlich den Geist aufgegeben hat. Jetzt gucke ich noch nach, ob der Reset, wo ist denn der Reset-Anschluss? Clock, VCC, Interrupt. Wo ist der Reset-Anschluss? 26. Der Reset, der ist auf High, das heißt, also an dem liegt es auch nicht. Das wäre noch eine Möglichkeit, wie man den Prozessor zum Stoppen bringt. Dann wäre jetzt also das ist jetzt der Reset, das ihn aber auch nicht dazu bewegt, wieder zum Leben zu kommen. Jetzt fällt mir, kann ich bloß den Originalprozessor wieder einsetzen? Vielleicht hat mein Buskurzschluss dem Prozessor nicht gut getan. Ja, bleibt mir jetzt im Moment, um überhaupt weitermachen zu können, nichts anderes übrig, als den Originalprozessor einzusetzen. Diesmal ohne Kurzschluss. Schalte hier wieder aus. Muss wieder warten, bis die Netzspannung an den Netzgeräten, die Gleichspannung an den Netzgeräten abgesunken ist. Und dann tausche ich jetzt den verdächtigen Prozessor gegen den Originalprozessor aus. Und probiere das dann nochmal mit meiner Scope Loop. So, ausgetauscht. Kamera wieder in Position und den Klammer wieder drauf. Na. Sitzt und jetzt schalte ich ein und passiert wieder nichts. Ganz schlecht. Also, Moment. Nee, da passiert jetzt gerade gar nichts. Muss ich noch mal mit dem Kanal 1 testen. Oh, der Halt, der ist jetzt nicht off. Der Halt ist auf 1. Das heißt, eigentlich läuft jetzt der Prozessor. Und dann kann ich mal gucken, was die Datenleitung macht. Ja, also irgendwas läuft jetzt netterweise. Hm, kann man vielleicht doch. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob der, vielleicht hat es den Prozessor den anderen geputzt. Das kann schon sein, wenn man ihm auf Dauer irgendwelche Busleitungen kurz schließt. Das mag er vielleicht nicht so. Gut, dann kann ich jetzt nochmal versuchen, wieder mit der Messung so weiterzumachen, wie ich eigentlich es gewollt hatte. Ich nehme zuerst den Kanal 1 und die höchstwertige Adressleitung, das ist... Knuddel, knuddel. Hat auch ein bisschen gefummelt. Ah ja, jetzt sieht es so ganz langsam. Also jetzt hoffen wir mal, dass es der Prozessor war, der eine aus dem Mikroprozessor, den kann man ja dann mal irgendwie testen. Jetzt habe ich wieder das, was ich vorher gesagt habe. Ich habe hier die höchstwertige Adressleitung, die A9. Die ist am Ende meines Scope Loop auf 1. Ich weiß jetzt nicht, woher dieses Rauschen auf den... auf dem Signal kommt, habe ich irgendwo eine Masse nicht angeschlossen. Gut, und dann kann ich mal mit der zweiten Leitung die anderen Adressleitungen abtasten. Schön. 200 Millivolt, da tut nichts. Wird immer schlechter hier. Stimmt irgendwas vorne und hinten nicht. Bin ich ja etwas ratlos, weil das ist jetzt doch nicht das, was ich sehen wollte. Also da ist auch nirgends ein Wackelkontakt drinne. Messe ich nochmal den Clock, also der Kanal funktioniert. Ja, gut, ja. Wenn er nicht eingesteckt ist, dann kann er ja nicht. So. Clock funktioniert. Aber der Prozessor, der spinnt, also das ganze Programm spinnt jetzt irgendwie. Es bleibt mir, nachdem mir jetzt nicht mehr allzu viel Zeit ist, nur eines, ich werde den Urzustand wiederherstellen und werde dann hoffen, dass das originale EEPROM noch tut und dass man wenigstens zeigen kann, was die Schaltung dann tut, wenn sie richtig funktioniert. Das ist leider passiert sowas, wenn man solche Vorführungen macht. Das heißt, ich gehe jetzt hin, nehme mein Scope Loop wieder raus. Tue das originale EEPROM rein. Dann muss ich hier noch eine Unterbrechung, die ich da reingepfuscht hatte, wieder rückgängig machen. Das wäre noch ein Fehler gewesen, den ich sozusagen hätte finden wollen, was aber eben leider an der Realität gescheitert ist. Also die REMS brauche ich jetzt wieder. Ich das hier wieder drauf. So. Und dann hoffe ich mal, dass hier irgendetwas passiert. Sieht aber auch wenig. Oh, Entschuldigung, ja. Okay, danke für den Hinweis. Ups. So, ja, jetzt probiere ich mal, ob das Programm wenigstens das tut, was es ursprünglich mal getan hat. Und zwar haben wir das natürlich rausgefunden, vorher, was das Programm tut. Und zwar wartet es auf eine Eingabe über diese serielle Schnittstelle. Und die Hardware hat hier 5-Bit Ausgabeport und 5-Bit Eingabeport. Und da war offensichtlich ein Digitalmultimeter angeschlossen. Und man konnte also mit einer Tasteneingabe das Digitalmultimeter dazu bringen, Daten über die serielle Schnittstelle auszugeben. Ich warte gerade, bis das Terminal warm geworden ist. Das ADM3A zeigt seinen Cursor. Moment, ich muss jetzt hier hinstellen. Ein noch nicht mit einem Mikroprozessor aufgebautes Terminal. Ich schließe jetzt die serielle Schnittstelle an. Oh, Moment, dann muss ich hier noch dem Mäuseklavier eine Einstellung machen. Jetzt hoffe ich mal. Dass wenigstens das tut, dass ich die Schaltung nicht geschrottet habe. Das wäre ja nicht schön. Mach nochmal einen harten Reset. Genau. Also wenigstens hat die Schaltung meine Roscoe über, überlebt. Ich habe jetzt hier an der an meinen Singleboard-Computer die serielle Schnittstelle angeschlossen von dem Terminal und habe jetzt, was man ja bei dem ADM3A sehr gut machen kann, Moment, jetzt ist das Kamerakabel ein bisschen kurz, das hat ja da unten ein Mäuseklavier drin, komme ich noch ein bisschen näher ran, hat sich das sehr verknuddelt alles. Das weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Da ist ein Mäuseklavier drin, wo man die Parameter des Terminals einstellen kann. Und ich weiß ja, welche Parity gefordert ist und habe die jetzt erstmal falsch eingestellt, sodass das Terminal, wenn ich hier auf Return drücke, Parity Error gibt. Und wenn ich die Parity auf Even schalte, und ich drücke wieder auf die Return-Taste, dann passiert diesmal nichts. Ja, ja, das ist ja nur das linke obere interessant. Da passiert jetzt nichts, weil das Terminal oder diese Schaltung in eine Wartestellung rumkrebst. Und ich kann jetzt hier an dem Parallelport einen Puls eingeben. Und dann gibt das, macht das Programm diese Rechnerschaltung das, was es tun sollte. Es gibt nämlich, es nimmt über den Parallelport, das sind diese Kabel hier, das nimmt dann also einen 4-Bit bzw. eine vierstellige BCD-Ziffer von einem angeschlossenen analog-digital-Wandler auf. Ja, sehr schade, dass das nicht funktioniert hat. Wir haben es am Donnerstag den ganzen Abend geübt, aber es geht halt nicht immer alles so einfach. Jetzt muss ich mal gucken, was da kaputt gegangen ist, ob das EEPROM kaputt gegangen ist. Ich hatte da, um hier Fehler zu zeigen, Kurzschlüsse auf den Bus gemacht. Das kann natürlich durchaus sein, dass das die armen ICs übel genommen haben. Aber von diesen DDR-EEPROMs, da haben wir noch mehr. Und das werden wir dann also wieder am nächsten Dienstag oder am nächsten Donnerstag prüfen. Ja, so geht es bisweilen mit den Vorführungen. Und das wieder dahin. Und ja. Mir sagte jemand, es gibt nichts Langweiligeres als Vorträge, bei denen alles funktioniert. Ja, jetzt haben wir es gesehen, wie es ist. Gut, dann bin ich jetzt hier fertig, außer hier diesen BCD-Dingen kann ich da jetzt nicht mehr allzu viel sagen und würde jetzt in den Q&A-Raum überwechseln.